Der Staat bin ich, ich bin der Staat, wir sind die Gesellschaft und wenn 2/3 der Menschen sagen, der Staat ist überfordert, dann sind sie selbst überfordert, wir sind alle etwas überfordert und da muss sich ja möglicherweise was ändern. Wer ist eigentlich der Staat? Für wen ist der Staat da? Das frage ich Sergei Lochthofen. Schönen guten Morgen.
Ich grüße Sie natürlich und unsere Zuhörer, vor allem die in Südfrankreich an der Atlantikküste. Hey. Ja, selbstverständlich. Ich gehe ja fest davon aus, dass wir auch während des G7-Gipfels gehört worden sind.
Ah.
Ja, ich sage mal, wenn wir jetzt eine Sondersendung zum Staat machen, okay, dann müssen wir uns ordentlich vorbereiten. Was Sie im Prinzip hier ins Gespräch bringen oder eine Anspielung machen, dass 2/3 der Deutschen das Gefühl haben, der Staat sei überfordert. Ich glaube, 2/3 der Deutschen wissen nicht, was in der Welt da draußen los ist und was eigentlich Staat ist. Selbst das beginnt schon in Frankreich und hört irgendwo in Argentinien auf. Das heißt, ich glaube, ein bisschen sind bei den Deutschen die Maßstäbe verloren gegangen. Wir haben zu tun mit Bürokratie, wir haben zu tun mit zu langsamen Entscheidungen. Oftmals ist es auch eine Folge von Wählerentscheidungen, das heißt Koalitionen sind ziemlich träge oder bei einer nächsten Gelegenheit sind vielleicht Bundesländer im Osten ganz unregierbar. Das heißt, das eine hängt mit dem anderen zusammen und trotzdem, unterm Strich, ist die Bundesrepublik Deutschland mit Sicherheit, vielleicht kann man da die Schweiz oder Luxemburg, also Kleinstaaten, als Ausnahme nehmen, eines der stabilsten und am besten geführten Länder. Wir nehmen den letzten 10 Jahre Aufschwung, selbst im Osten Arbeitslosigkeit zurückgegangen, Infrastruktur verbessert. Noch besser muss es werden. Gar keine Frage, das Geld ist da. Wir werden es vielleicht unter dem Druck der Nationalisten für Rüstung, für Kriege und für andere Dinge ausgeben. Es ist unsinnig, aber das ist der Zustand, das ist das Thema. Ein überforderter Staat sieht wirklich ganz anders aus.
Mhm. Mehr für Bildung und für Infrastruktur ausgeben, das wäre tatsächlich nochmal ein anderes Thema. Gehen wir mal in die Welt. Dieser G7 ist ja an sich schon eine Frechheit und eine Zumutung und eine Provokation, dass 7 Länder sich aufspielen, die wichtigsten zu sein, auch wenn es nur informelle Gespräche sind. Es kommt ja rüber als so eine offene Weltregierung. Eigenartiges Konstrukt G7, oder?
Naja, erstens, es ist nicht mehr G7, sondern 6:1.
Mhm.
Donald Trump, Sie haben ja schon eine Mimik gesehen, war not amused über viele Dinge, die da passiert sind und auch, dass der Macron ziemlich Druck gemacht hat mit dem Iran, diese Coup, die ihm da gelungen ist, also zumindest Druck zu erzeugen, zu zeigen, dass man auch andere Möglichkeiten hat, das war schon ganz gut. Ich kenne ja noch die Anfänge der ganzen Geschichte in den 70er Jahren, Giscard d'Estaing und Helmut Schmidt. Man hat sich, glaube ich, damals erst einmal auf Guadeloupe mit Carter getroffen, am Kamin, paar Leute tatsächlich, wenn es 100 waren insgesamt und die entscheidenden 7 haben miteinander gesessen, die haben natürlich damals einen ganz anderen Einfluss auf die Welt gehabt. Es gab noch den Kalten Krieg und all die anderen Dinge. Inzwischen gibt es natürlich, wenn ich jetzt G7 nehme, dass die Chinesen nicht dabei sind, das ist eigentlich kein Format mehr, weil natürlich da die entscheidenden Reibungspunkte sind, da die Auseinandersetzung stattfinden. Insofern die G20 auch mit den Schwellenländern, mit Brasilien, mit Indien und so weiter, das ist viel sinnvoller, wenngleich dieser Gigantismus, der jetzt eingezogen ist, das sind ja Ereignisse von, wo tausende Menschen bewegt werden, das ist Unsinn, es muss reduziert werden auf das, worum es wirklich ging und Mann gegen Mann, Frau gegen Frau oder Frau gegen Mann, das muss dann sozusagen viel konkreter werden und dann auch noch der Sinn der ganzen Sache war ja, dass man sich näher kennenlernt, dass man dem anderen mehr vertraut, dass man nicht mehr so für sich allein regiert in seinen Ländern. Das ist alles verloren gegangen. Insofern, okay, es ist da, existiert noch, aber es bedarf dringend einer Reform und dann kann man überlegen, ob, wenn da auch noch Russland da rein soll und andere, dann ist das wirklich bei G20 vernünftiger aufgehoben.
Mhm. Ach, wollen wir zur lokalen Politik kommen oder wollen wir noch ein bisschen in der Welt schweifen, die ja immer näher rückt?
Naja, ich sage jetzt mal ganz kurz nebenbei, die Amerikaner haben ja eine Rakete starten lassen, also den INF-Vertrag nun auch faktisch zerlegt. Es gab ja ein bisschen Diskussion, wenn auch die lustlos getrieben worden sind. Ich kenne die Kampagnen aus den 70er und 80er Jahren, wie man sich gegenseitig beschuldigt hat, dass man schuldig war, den Vertrag gebrochen zu haben. Das ist jetzt pro forma mehr geschehen. Also die Amerikaner wollen aufrüsten, die haben einen riesen Etat beschlossen, eine Erhöhung, sie sind sowieso, also geben sie für Rüstung mehr aus als Russen, NATO und Chinesen zusammen. Aber sie wollen noch mehr aufrüsten. Der Trump hat das den Rüstungskonzernen versprochen. Insofern, der Vertrag muss weg. Der nächste wird auch zerstört. Das heißt, die Welt wird vor unseren Augen destabilisiert. Ein neues Wettrüsten findet statt. Und alle tun so, als ob das gar nichts wäre. Da werden die Milliarden verpulvert, verbrannt sinnlos, die wir an anderer Stelle für die Bildung, für das Klima, für die Infrastruktur brauchen. Und Deutschland hat offensichtlich nach Merkel nicht mehr die Kraft, da zu widerstehen.
Oh, widerstehen, das muss man ja europäisch denken und in der NATO. Taugt die NATO noch?
Ja, die hat natürlich ein neues Feindbild bekommen. Die hatten eine Zeit lang, sagen wir, Probleme gehabt. Es gab ja sogar Vorschläge, dass Russland mit aufgenommen wird. Die Russen haben da auch ein bisschen gedrückt, weil sie natürlich eine Sonderrolle haben möchten und so weiter. Also sie hat schon noch eine Funktion, aber für mich ist die Europäische Union viel stärker und viel wichtiger in dieser Lage, dass die stabilisiert wird und weiterentwickelt wird. Das ist ein entscheidendes Projekt in Europa. Und dann vielleicht, wenn es uns gelingt, all die Dummköpfe hinter uns zu lassen, von Lissabon bis Vladivostok, eine Wirtschaftszone. Das ist die einzige Antwort auf China und auf den Protektionismus und die, sagen wir mal, den Druck aus den USA.
Ach ja, wollen wir zu Thüringen kommen? Da ist die Welt, na, die Welt ist ja in Thüringen und wir sind ja der Mittelpunkt der Welt, vielleicht auch der Nabel in unserem kleinen Thüringen. Zumindest fühlt sich das manchmal so an. Was das Besondere an Thüringen ist, dass tatsächlich eine rot-rot-grüne Regierung mit einem linken Ministerpräsident ein Novum ist. Wird es
ein Novum ist es nicht mehr. Das haben sich schon alle dran gewöhnt, selbst die Bayern und Herr Söder ist ja mit Ramelow und die anderen CSU-Granten schon längst haben sie ihren Frieden gemacht.
Naja, werden wir sehen. Aber wird es so ein Ausflug in die Geschichte gewesen sein oder ist es so eine Normalität, dass tatsächlich es nochmal für Rot-Rot-Grün reichen wird mit einem linken Ministerpräsidenten?
Naja, wir müssen erstmal die Woche abwarten, was passiert in Sachsen, das ist ganz wichtig, was passiert in Brandenburg, wer wird auf Platz 1 landen, sind diese Länder überhaupt in einer vernünftigen Koalition regierbar, das ist entscheidend auch für Thüringen, die Länder müssen regierbar bleiben, es ist unsinnig zu behaupten, das sei alles sowieso nur Protest und so weiter, wer das macht, das destabilisiert einfach unsere weitere Entwicklung. Es kommen ja harte Zeiten auf uns zu. Die Wirtschaftsentwicklung ist ja so, dass der Aufschwung offensichtlich zu Ende ist. Im Augenblick haben wir eine Art Stagnation und es kann auch weit runtergehen. Das heißt, all das, was wir uns da wünschen, die Milliarden, die da irgendwo fließen, wo wir uns auch aufregen, die Straße ist gesperrt, wird gebaut, die Straße wird gebaut. Erstens ist es ein Zeichen dafür, dass der Staat funktioniert und zweitens es gibt viele Länder auch in Europa, die würden sich freuen, wenn ihre Straßen gebaut würden. Das heißt also, diese relativ entspannte Situation nimmt ab. Man redet sich in Rage, in Unsinn hinein, dass es uns allen schlecht geht. Es ist ja offensichtlich, die neuen Bundesländer haben heute ganz andere Prioritäten. Arbeitslosigkeit ist nicht mehr auf Platz 1. Wer hätte das gedacht? Das war für uns 2 Jahrzehnte lang ganz wichtig. Es war für viele Menschen eine schwere Perspektive. Und in dieser verbesserten, deutlich günstigeren Lage machen wir zum Teil Unsinn. Und da werden wir sehen, was in Sachsen passiert. Und dann wird es wichtig sein für Thüringen, dass man regierungsfähig bleibt. Und da hoffe ich doch, dass es genug vernünftige Thüringer gibt, die an die Wahlurne gehen.
Mhm. Abschließend nochmal, was glauben Sie, woher diese Diskrepanz kommt? Auf der einen Seite der Wohlstand, der ja in Deutschland nicht zu verleugnen ist. Natürlich gibt es eine große Schere zwischen Arm und Reich, die auch mal größer wird, aber im Vergleich zum Rest der Welt in Europa sind wir doch hier als Industrieflächenland in einem relativen Wohlstand, wie Sie ja eingangs sagten. Trotzdem wählen Menschen populistisch rechtsextrem und glauben, dass der Nationalismus eine Lösung ist. Ist das dieser immer wieder beschworene Kulturkampf, dass es gar nicht um Geld, um Wohlstand geht, sondern eher um Deutungshoheit und um kulturelle Hegemonie?
Ich glaube, der Volksmund hat bei Zeiten das richtige Sprichwort dafür entwickelt, wenn es dem Esel zu wohl geht, geht aufs Eis. Das heißt, wenn richtige Dinge nicht mehr drücken, fängt man an, sich virtuell heutzutage aufzuladen und Unsinn zu erfinden. Dass der Nationalismus in Amerika, in Italien, in Österreich überall eigentlich in eine sehr zerstörerische Richtung führt, das sieht man überall eigentlich. Das müsste man ja verstehen können. Aber auch in den neuen Bundesländern, vor allem dort, haben sich ein Teil der Leute von den Fakten verabschiedet. Das heißt also, es zählen überhaupt keine Fakten mehr, denn dann müsste ja zum Beispiel die SPD eigentlich auf Platz 1 stehen, weil sie Mindestlohn durchgesetzt hat. Das ist für den Osten ganz wichtig, für einen großen Teil der Wähler. Sie will sich kümmern um die Grundrente. Das heißt, dass man durchaus ein paar Euro mehr in der Tasche hat, als es vielleicht im Augenblick da erscheint hat. Und sie wählen lieber eine Partei, die überhaupt kein Rentenkonzept hat und von der die meisten behaupten, dass es reicht, wenn jeder an sich selber denkt, dann kriegt man auch eine gute Rente. Das heißt also, sie schauen überhaupt nicht mehr hin, was hat das mit ihrem Leben zu tun, sondern schweben in Sphären, die wir zum Teil gar nicht mehr verstehen können. Sagen wir mal, wie ein Politiker, ich meine nur einfach als Beispiel international, der Donald Trump sagt, ja, jetzt wollen wir Grönland kaufen. Das heißt also, irres Zeug wird aber zum Teil von den Fans von ihm also als toll gefunden. Das ist doch mal ein Einfall. Und ähnlich ist es hier auch. Das heißt, wir sind in einer Situation, ob in Thüringen, Sachsen oder Brandenburg, lassen wir uns von wirren Leuten regieren dann am Ende und von ihren Anhängern, oder haben die Vernünftigen in diesem Land noch genug Kraft zu sagen, na, bis dahin und nicht weiter, jetzt habt ihr euren Spaß gehabt, wir sorgen für stabile Verhältnisse. Das ist die Entscheidung. Die mit Argumenten zu überzeugen, glaube ich, ist im Augenblick nicht möglich.
Herr Lochtrum, ich würde gerne nächste Woche mit Ihnen über den Ausgang der Wahl reden. Ich bin aber bei einer Tagung, da geht es darum, dass alles außer Kontrolle ist und es einen Meinungskampf, einen politischen gibt im Social Web.
Sie sind ja wie ein Feuerwehrmann überall unterwegs.
Na, das nicht, aber ich bin nicht da. Aber Sie werden dann sicher mit dem wunderbaren Reinhard Hucke über den Ausgang der Wahl sprechen. Bis
Wenn
dahin,
Herr Hucke schon mal das Mikrofon dann in der Hand hat, dann reden wir bestimmt eine Stunde.
Das könnte durchaus sein. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit und viel Freude am Sonntag bei den Auswertungen.
Ich vermute mal, wenn Sie wiederkommen, diskutieren wir immer noch Sachsen und Brandenburg. Brauchen Sie keine Angst haben.
Sie lassen uns was übrig, ja? Mir.
Ja. Sehr also nochmal Grüße nach Frankreich. Hoffentlich schreiben Sie Ihnen zurück, die Leute.
Bon voyage. Tschüss.
Alles klar. Tschüss.